Wir lesen weiter im 1. Timotheusbrief im 6. Kapitel und heute die Verse 6 bis 11a unter der Überschrift »Nichts soll uns trennen vom Auftrag Jesu«. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einigen gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das. Ich habe gelesen aus dem Luthertext 1984. Es geht ja immer noch um Gemeindefragen, um Gemeindeordnung, um Leben in der Gemeinde. Nicht nur um Ordnungen, die den äußeren Ablauf irgendwie angenehm gestalten, wer wo sitzt, wer wo steht, wer welche Aufgabe versieht, sondern Ordnungen im inwendigen Menschen, Ordnungen im Heiligen Geist, Ordnungen darin gehend, dass Gemeinde Jesu einen Auftrag hat, um Jesu Willen in dieser Welt, der erfüllt werden soll. Die Frömmigkeit findet ihren Ausfluss da, wo der Gläubige sich in dieser Welt genugsam oder genügen lässt, genugsam bewegt oder genügen lässt mit den Dingen, die ihn begleiten sollen. Wo er nicht sich etablieren, das heißt festsetzen möchte oder seine Sicherheiten in den materiellen Dingen sucht. Andernfalls wird die Frömmigkeit seines Glaubens nicht sichtbar werden und der Auftrag in dieser Welt wird nicht ausgeführt werden können. Die Gemeinde Jesu soll sich also ihres Auftrages in der Welt absolut bewusst sein. Sie ist ja von dem Trachten nach irdischen Sicherheiten abgesondert worden. Das war ja nicht immer so. Bevor wir gläubig wurden, suchten wir unsere Sicherheiten nur in der Welt. Wir kannten ja keine anderen Sicherheiten. Aber nun als Gemeinde Jesu sollen wir erkennen, dass unsere Sicherheit in Gott ist, in seinem Reich, in seinen Möglichkeiten, in seinen Gaben. Und nicht mehr in der Welt. Das machen wir als Ungläubige, aber als Gläubige nicht. Unser Trachten geht nicht mehr nach irdischen Sicherheiten. Davon sind wir abgesondert worden, um in den himmlischen Sicherheiten leben zu können und sie sogar zu verkündigen. Nicht nur selber genießen zu können, sondern mitzuteilen, dass es die echten Sicherheiten sind, die jeder Mensch braucht und die jeder Mensch haben soll. Die Gemeinde soll priesterlich den Menschen mitteilen, dass ihre eigentliche Existenz in dieser Welt dem Zweck der Glaubensentscheidung für Gott dient. Sie sind also in diese Welt nur deshalb geboren, um das Heil in Jesus, den Sohn Gottes, zu erkennen und ihn im Glauben anzunehmen. Keinen anderen Grund gibt es, warum ein Mensch in diese Welt geboren wird. Und das soll Gemeinde Jesu mitteilen können, und zwar glaubhaft. Sie sollen sagen können, das ist der Grund, dass ihr hier seid. Nur damit ihr euch entscheiden dürft für den lebendigen Gott in Jesus Christus und wieder aus der Welt herausgenommen werdet, um im Himmel aufgenommen zu werden. Und dieser Auftrag des Segens und des wahren Lebens ist ja nur der Gemeinde Jesu bekannt. Niemand kennt es in dieser Welt. Nur die Gemeinde Jesu weiß das. Und darum hat sie den Auftrag, das weiterzugeben. Wer sollte das weitergeben? Außer diejenigen, die darum wissen. Also diesen Auftrag sollen wir nicht vergessen und er soll sich niederschlagen in allem, was wir sind und was wir tun. Der Apostel Paulus macht die Gläubigen aufmerksam und mahnt sie, sich nicht mehr wieder erneut vernetzen zu lassen mit den materiellen Dingen und dadurch im Glaubensleben gehemmt zu werden. Nicht wieder zurückzufallen in das Leben, das wir führten, bevor wir gläubig wurden, wo wir nur die Sicherheiten in dieser Welt suchten und sie uns zur Ruhe brachten, wenn wir sie irgendwie fanden. Tut es nicht, sagt er. Gottseligkeit ist wohl Nütze, wenn ihr euch aber genügen lasst in der materiellen Welt mit dem, was notwendigerweise euch umgibt. Sonst nützt die Gottseligkeit im Auftragssinne in dieser Welt nichts. Jesus Christus sagte auch in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, dass die Belastung mit den sichtbaren Dingen, wenn sie nicht im richtigen Maß gebraucht werden, zum Schaden der Seele, ja des Menschen gereichen. Er sagt dort, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt dabei doch nur Schaden an seiner Seele. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, indem er also die Sicherheiten in dieser Welt sucht, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert im Blick auf die Sicherheiten dieser Welt, und zwar verliert an Jesus, der wird's gewinnen und der wird's finden. Und dann kommt dieser besagte Ausspruch, was hilft es denn dem Menschen, wenn er wirklich alles in dieser Welt erreichen kann und bleibt weiter geschädigt in seiner Seele? Er kann nichts geben, seine Seele so zu lösen, dass sie nach dem Abscheiden aus der Welt ins himmlische Reich einmündet. Und das gilt ja auch nach wie vor für die Gemeinde, für die gläubig gewordenen. Sie sollen der Versuchung nicht wieder anheimfallen, die materiellen Möglichkeiten in dieser Welt bis ins Letzte auskosten zu wollen. Alles erleben, alles empfangen zu wollen, um darin dann eine gewisse Festigkeit ihres Lebens zu suchen. Die Seele auch des Gläubigen wird Schaden leiden, wenn der Gläubige abermals so handelt. Der Gebrauch der Dinge in dieser Welt ist geboten, denn es heißt auch in der Schrift, dass man des Leibes Notdurft tun soll. Aber der Missbrauch ist, das heißt, das Übermaß gefährlich. Jedes Übermaß im Gebrauch oder in der Handhabung der Dinge dieser Welt ist gefährlich. Und für den Gläubigen erst recht. Für den Ungläubigen sowieso. Und für den Gläubigen wirkt es hemmend. Wir leiden ja schon manchmal darunter, dass wir immer wieder die Möbel Staub wischen müssen. Wohl dem, der wenig davon hat, der ist ihnen weniger verpflichtet. Aber so ist man diesem Holz und dem Stein und Glas immer verpflichtet und die kostbare Lebenszeit wird verbraucht für die Vergänglichkeit. Das ist ein kleines Bild dafür. Wohl dem, der wenig hat. Genügsamkeit soll die Gemeinde Jesu im Umgang mit den Gütern der Welt prägen, damit sie weder gedanklich, und das ist sehr wichtig dabei, denn wir beschäftigen uns ja dann mit den Gedanken auch mit dieser Materie, weder gedanklich noch körperlich und schon gar nicht in der Seele von den zeitlichen Dingen verbraucht wird. Wir werden oft gedanklich so beschäftigt mit den äußeren Dingen, dass wir gar nicht mehr an Gottes Wort denken. Wir wissen gar nicht mehr, was wir morgens gelesen haben, weil der Alltag uns so verschlungen hat im Kopfe. Und dann auch noch am Körper. Dann sind wir müde und matt, aber nicht davon, dass wir Jesus bezeugt haben, sondern dass wir uns mit Stein, Holz, Glas und was es alles ist, so auseinandergesetzt haben, dass wir erledigt sind. Das sind so schwache Beispiele für das, was hier uns gesagt ist in der Schrift. Wir haben eine höhere Berufung. Die Lebenszeit und die Spannkraft des Körpers des Gläubigen sollen dem neuen Herrn, nämlich Jesus Christus, in erster Linie und in allen Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Dem neuen Herrn. Wir hatten ja früher einen anderen Herrn, nämlich den Fürsten dieser Welt, der ja alle Menschen, die nicht Jesus gehören, bestimmt. Er diktiert, was die Menschen glauben, tun und lassen sollen. Er bestimmt, wie sie Hoffnung auf Glück und Segen und Reichtum und Sicherheit haben. Aber jetzt haben wir einen neuen Herrn. Das will uns der Apostel Paulus hier auch in diesem Brief deutlich machen. Einen neuen Herrn, dem wir leben sollen, in der Frömmigkeit, in der Gottseligkeit. Und diese Gottseligkeit soll Ausstrahlung haben, dadurch, dass wir uns jetzt mit dem Notwendigen in der Welt genügen lassen. Auch Petrus betont diesen Anspruch Gottes auf unser Leben, der neue Herr auf unser Leben. In seinem ersten Brief schreibt er Folgendes im 4. Kapitel, dass wir hinfort seit der Bekehrung nur noch von dem Willen des neuen Herrn bestimmt sein sollen. Vers 2 und 3, dass wir hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch, damit meint er ja, jetzt haben wir uns bekehrt und wir wissen ja nicht, wie lange wir noch auf der Erde sind als Gemeinde Jesu, das ist die übrige Zeit. Eine Zeit haben wir vergeudet bis zu unserer Bekehrung und jetzt kommt noch die übrige Zeit, die wir noch auf der Erde belassen werden, dass wir die übrige Zeit im Körper nicht der Menschenlüsten, sondern dem Willen Gottes leben, das heißt dem neuen Herrn. Und dann setzt er hinzu, denn es ist ja genug, dass wir in der vergangenen Zeit des Lebens unser Leben nach heidnischem, das heißt nach dem Unglauben zugebracht haben. Das ist genug, das reicht. Ja, das ist schon viel zu viel gewesen, will er sagen. Jetzt die übrige Zeit. Jetzt dem Willen Gottes leben. Denn er hat einen Anspruch auf unser Leben. Durch das Leiden und Sterben Jesu für unsere Sünden und somit aufgrund unserer Erlösung aus dem Willen des Satans heraus, denn wir sind durch die Erlösung vom Willen Satans getrennt worden. Das müssen wir auch realisieren. Wir waren nicht frei, wir waren Knechte, Knechte der Sünde. Knechte des Bösen, Knechte des Todes. So sagt uns Gottes Wort ganz klar. Und wir sind aus dieser Knechtschaft des Satans herausgenommen worden durch das Leiden und Sterben Jesu für unsere Sünden am Kreuz. Und dadurch, durch sein Leiden und Sterben, hat er ein Eigentumsrecht auf unser Leben erworben. Und das zu unserem Besten. Das Wort Eigentumsrecht klingt zunächst erst für uns hart, denn wir wollen nicht, dass jemand über uns bestimmt. Wir wollen Selbstbestimmung haben. Und wenn ein Mensch versucht, uns zu gängeln und zu bestimmen, wehren wir uns sehr. Aber das dürfen wir nicht auf Gott übertragen. Gott hat ein Eigentumsrecht auf unser Leben. Er hat es erworben. Er hat es gekauft. Es gehört absolut nur ihm. Er hat das ganze Anrecht, Verfügungsrecht über mein Leben. Er muss sich nicht mehr von meinem Willen abhängig machen. Er hat mich gekauft. Er darf sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ich selbst als Kind Gottes bin nicht mehr autonom, das heißt, selbst verwaltend, sondern werde verwaltet durch den lebendigen Gott. Denn Jesus hat mich erkauft durch sein Blut. Israel wurde ja auch zum Volk des Eigentums erwählt. Gott hat gesagt, du bist mein Eigentum. Und was wollte er damit sagen? Du Volk Israel sollst tun, was ich dir sage. Deswegen erwähle ich dich zu meinem Eigentum. Eigentum heißt, du kannst nicht mehr machen, was du willst, sondern du sollst ein Segen sein für alle Nationen auf Erden. So wurde es Abraham schon gesagt. Und darum hat Gott dies kleine Volk Israel erwählt. Und zwar, so lesen wir es auch in 2. Mose 19, 5 und 6 und in 5. Mose 7, 6, das Eigentum Gottes sollte eine priesterliche Funktion in dieser Welt einnehmen, sollte die Heiligkeit und das Heil Gottes für alle Nationen verkündigen. Volk des Eigentums. Wir lesen allerdings leider, und das könnte ein Beispiel sein, auch für das Verhalten der Gemeinde Jesu, wenn es nicht in Ordnung ist, in Johannes 1, Vers 11, dass Jesus in dieses sein Eigentum kam. Und die Seinen, die nahmen ihn gar nicht auf. Er sagt, ihr seid mein Eigentum und ich komme hier zu euch, als ob ich ein Fremder wäre. Ihr seid doch mein Eigentum. Und dann heißt es aber, so viele ihn doch aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und so kommt Gott auch in die Gemeinde, in sein Eigentum und will, dass sein Eigentum ihn aufnimmt und ihn wirken lässt, was er sagt, auch tut. Das ist die wahre Frömmigkeit, die wahre Gottseligkeit, die zum Dienst in diese Welt gegeben ist, durch das Eigentum Gottes, sprich Gemeinde. Es soll also nicht wie in Johannes 1, Vers 11, wie in Israel in der Gemeinde der Gläubigen zugehen, das Eigentumsrecht Jesu auf die Seinen soll wirksam werden können. Aus diesem Grunde ist die Genügsamkeit, was die weltlichen Dinge betrifft, in dieser Welt nötig. Die Preisgabe des Eigenwillens an den Herrn. Denn wo diese Genügsamkeit und die Preisgabe des eigenen Willens nicht ausreichend stattfindet, kommt Jesus in sein Eigentum und wir nehmen ihn nicht auf und lassen ihn nicht zu. Er will mich senden und ich sage, ich habe keine Zeit, denn ich habe gerade mein Programm mir vorgenommen, was ich so alles tun wollte. Jesus will sein Eigentum bewegen. Der Eigentumsanspruch Jesu ist mit dem Segensauftrag in der Welt ganz fest verkoppelt verbunden. Der Segensauftrag ist, dass alle erfahren sollen, geliebt zu sein und gerettet werden zu können. Gott will, dass allen geholfen wird. Lesen wir mal drei Stellen, die von dem Eigentum sprechen und Beziehungen dazu aufzeigen. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 bis 15. Was soll das Eigentum können? 2. Thessalonicher 3, 2, 13. Ihr aber, liebe Brüder, werdet nicht verdrossen, Gutes zu tun. So aber jemand sich nicht gehorsam ist unserem Wort, den zeigt an, durch einen Brief und habt nichts mit ihm zu schaffen. Das meine ich allerdings jetzt nicht. Hier geht es darum, ich war im dritten Kapitel, Verzeihung. Wir aber sollen Gott danken alle Zeit um euch vom Herrn, geliebte Brüder, dass euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit, und zwar in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit, darein er euch berufen hat durch unser Evangelium zum herrlichen Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. So steht nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, in denen ihr gelehrt seid, es sei durch unser Wort oder Brief. Da wird also deutlich gemacht, dass das Eigentum eine Befähigung bekommen hat, das göttliche Wort zu halten. Niemand kann das göttliche Wort halten, außer das Eigentum Gottes, was er dazu befähigt hat. Also Gemeinde Jesu ist befähigt, Gottes Wort zu tun und zu halten. Eine andere Stelle, dass das Eigentum zum Handeln guter Werke befähigt ist, finden wir in Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Also ein Eigentum, was befähigt ist, fortwährend gute geistliche Werke tun zu können. Das ist der Auftrag, der unmittelbar mit der Bejahung, ein Eigentum Jesu zu sein, verknüpft ist. Und ein drittes, 1. Petrus 2, Vers 9, Eigentum Jesu zur Verkündigung seines Wesens und des Heils, das er gebracht hat für alle Menschen. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Wiederum das Wort Eigentum muss man hier unterstreichen, damit ihr verkündigen sollt, also Eigentum, damit ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Eigentum prädestiniert, befähigt, zur Verkündigung. Wir merken, was alles mit der Gemeinde Jesu zusammenhängt. Zum einen die Befähigung, Gottes Wort zu beachten und zu tun. Zum anderen Gutes tun zu können, woraus hervorgeht, dass Gott für die Menschen ist. In diesen guten Werken soll es ersehen sein. Und zum anderen die Botschaft weitergeben zu können. Niemand kann diese drei Dinge tun, außer die Gemeinde Jesu, außer dieses Eigentum Gottes. Kein anderer kann das in dieser Welt tun. Deswegen ist es so wichtig, als dieses Eigentum Gottes in dieser Welt zu stehen. Paulus erinnert ja auch in dem Brief an die Korinther, 1. Korinther 6, 19 bis 20, daran, dass sie sich nicht mehr selber gehören und sagt, wisst ihr das gar nicht? Habt ihr das vergessen? Ihr seid doch Jesu Eigentum. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Denn ihr seid jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes durch die Erneuerung und jetzt regiert euch jemand anders. Ihr bestimmt nicht mehr über euer Leben selbst. Wisst ihr das nicht mehr? Er stellt so die Frage in den Raum, weil die Korinther ja vieles auch taten zu ihrer Zeit, was ungut war. Und wo man am liebsten gesagt hätte, also mit den Gläubigen wollen wir nichts zu tun haben. Denn Zank und Streit war ja da. Da konnte man von Frieden Gottes nicht reden. Und deswegen erinnert Paulus sie und sagt, wisst ihr denn gar nicht, dass ihr euch nicht selber mehr gehört? Ihr tut ja so, als ob ihr euch regieren dürft oder irgendein anderer Mensch euch regiert. Ihr gehört doch Gott in Jesus. Von ihm sollt ihr euch regieren lassen. Er muss das Sagen haben und wenn er das Sagen hat, was geschieht, dann geschieht sein Friede, der ausgebreitet wird in euren Herzen. Wie könnt ihr da sagen, der eine ist Paulus, der andere Kephas und der eine hat das und habt ihr denn unterschiedliche Herren? Nicht, das wollte er so sagen. Wenn ihr eurem Eigentumsrecht, was Jesus auf euch gelegt hat, Raum gebt, gehört ihr alle zu demselben Herrn. Und derselbe Herr gibt denselben Frieden in euch. Also wo liegt das Problem? Das Problem lag da bei den Korinthern, dass sie nicht mehr erkannt haben, ein Eigentum Jesu zu sein, sondern wollten sich selbst verwalten. Hier verstehen wir also, warum der Blick des Gläubigen nach seiner Wiedergeburt im Heiligen Geist nicht mehr in erster Linie auf die materiellen Güter und schon gar nicht auf die materielle Sicherheit gelenkt sein soll. In allen Aufgaben der Zeit, das betrifft das persönliche leibliche Wohl, die Versorgung der Familie, der Dienst im Berufsalltag, der Genuss der Schöpfung mit den Augen, Ohren, der Umgang mit dem Nächsten, der Umgang mit Geld und Gut, soll unser Augenmerk dabei immer auf den Herrn gerichtet sein, egal was wir dort tun. Und dabei soll die Herzensfrage geäußert werden, immer wieder bei uns, die auch Saulus einst vor Damaskus stellte, Apostelgeschichte 9,6, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Das ist die fortwährende Frage eines Kindes Gottes, das sich unter dem Eigentumsrecht Jesu auf sein Leben gebeugt hat. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Ein Kind Gottes braucht und soll nichts mehr selbstständig machen, in Kleinem und im Großen. Die Liebe zu Gott in Jesus Christus soll ja doch zu unserem Besten und zu unserer Seligkeit und im Sinne des Textes Gottseligkeit dienen und immer pulsieren, weil er, der Herr, unser Leben, ja, und jetzt müssen wir hinzusetzen, nicht nur Leben hier, sondern ewiges Leben ist, was er uns geschenkt hat. Es geht ja nicht nur um ein Leben in der Zeit, will uns die Schrift sagen. Es geht um das ewige Leben, das zu jeder Zeit angetreten werden kann, wenn Gott es will. Er kann uns heute, jetzt rufen. Er kann uns morgen, übermorgen, am Ende des Jahres oder Anfang des Neuen rufen. Es kann zu jeder Zeit beginnen. Es geht also um dieses Geschenk des ewigen Lebens. So steht es auch in 1. Johannes 2, 24 bis 25. Die Verheißung lautet ewiges Leben. Noch einmal nach der Schlachter-Übersetzung 1. Timotheus 6, 6, also unserer Ausgangstext, da heißt es, die Gottseligkeit ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird, also Genügsamkeit in dieser Welt, dann ist die Gottseligkeit eine große Bereicherung. Andernfalls fallen wir der Zukunftslosigkeit der materiellen Dinge anheim, denn die haben keine gute Zukunft. Die materiellen Dinge, die vergehen, die haben keine gute Zukunft. Und wir fallen mit ihnen dieser Zukunftslosigkeit anheim und werden mit einverleibt. Denn in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 wird uns das ja berichtet und steht ja da, dass wir diese Welt, was in der Welt auch ist, nicht lieb haben sollen. Nicht lieb haben sollen. Denn wenn jemand die Dinge liebt, das heißt sich daran bindet, in dem ist die Liebe Gottes des Vaters nicht. Das heißt, die kann gar nicht dort Raum greifen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und was passiert damit? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Also wer sich daran klammert, der vergeht ihm mit. So ist diese Formel. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier wird, beide Seiten werden hier beleuchtet. Und das meint dieser Ausgangstext ja im Blick auf Gottseligkeit und Genügsamkeit. Hängt euer Herz nicht an diese Dinge dran. Ärgert euch einen Stuhl, schmeißt ihn lieber weg, bevor ihr dann innerlich verkrampft werdet. Ja, das ist nicht wert, die Materie ist es nicht wert, dass unsere Seele dadurch belastet wird. Wir sollen frei sein. Der Herr Jesus sagte ja zu den Leuten, die ihm folgen wollten, also bedenkt das, was sucht ihr dann? Sucht ihr wirklich die Freiheit? Ich habe noch nicht mal, wo ich meinen Kopf hinlege. Würde euch das auch ausreichen? So hätte er fragen können. Oder habt ihr eine bestimmte Vorstellung von der Herberge? Euer Herz soll frei sein. Das ist die Hauptsache. Die Liebe zur vergänglichen Welt wird auch als Geiz bezeichnet. Geiz ist ja eine Wurzel aller Arten des Bösen, ja, sprich des materiellen Lebens. Geiz, man will etwas an sich ziehen, man will etwas nicht loslassen, ja. Diese Liebe zu den vergänglichen Dingen bringt dem Gläubigen in seinem Leben allerlei schlechte Eigenschaften und lässt diese schlechten Eigenschaften hervortreten. Wir haben ja gelesen, wir werden verstrickt in allerlei furchtbare Dinge. Wer sich mit den materiellen Dingen verhaften will, da kommt zum Beispiel, ich nenne mal so ein paar Dinge, Streit hervor. Da kann man sich über eine Tischdecke streiten. Ja, ich habe mal ein Beispiel gelesen von zwei Schwestern, die sich nicht mehr angeguckt haben, weil das Erbstück der Mutter eine Tischdecke zwischen ihnen stand. Und die waren schon völlig krank, kamen in die Seelsorge und dann kam das heraus und dann sagte der Seelsorger, nun müsst ihr euch doch mal vergeben und gebt doch mal die Tischdecke weg. Oder sie waren so verknittert, verknautscht wegen so einem Stück Stoff. Da gibt's Streit wegen solcher Sachen. Und dann gaben sie das mal auf und ab. Keiner stellte mehr einen Anspruch darauf und dann wurden sie wieder froh. Streit, Neid, das bringt es hervor. Neidisch auf den anderen, was der kann, was der hat und so weiter. Ja. Habgier, ich möchte es auch haben, was der andere hat. Warum habe ich das nicht? Warum hat der das? Will ich auch haben? Die schlechten Eigenschaften, die auch vortreten, sind dann die Eigenliebe statt Nächstenliebe. Man sucht sich, seinen Vorteil. Man hat keine Zeit für den anderen, nur für sich selbst und das eigene Vergnügen. Das, was man selber so gerne machen möchte. Man ist mehr auf Nehmen statt auf segnendem Geben angelegt. Man belastet mehr andere statt andere segnend zu entlasten. Man beschimpft statt Hilfeleistung zu geben. Man fordert heraus statt demütig zu dienen. Das sind alles diese schlechten Eigenschaften, da könnten wir noch viele anfügen, die dann hervorkommen, wenn wir uns an den materiellen Dingen festhalten, die wir doch einen anderen Herrn haben, dem das Eigentumsrecht gegeben ist, nämlich Jesus Christus. Alle schlechten Eigenschaften des Menschen, die er so hatte und hat, treten dann hervor und verhindern in Wahrheit, und da kommen wir immer wieder zu diesem Punkt, in Wahrheit den Auftrag in dieser Welt, warum Gemeinde Jesu noch hier ist. Denn wo diese schlechten Eigenschaften hervortreten, ist kein glaubwürdiges Zeugnis mehr von der Liebe Gottes in Jesus Christus möglich. Und das gefällt dem Widersacher Gottes. Von Demas, einem Mann, der ja doch Mitstreiter am Evangelium zunächst gewesen war und Paulus begleitete, musste der Apostel sagen in 2. Timotheus 4, Vers 10, Demas hat leider die Welt wieder lieb gewonnen. Er hat sie wieder lieb gewonnen. Jedenfalls in dem Augenblick, wo Paulus das schrieb, war Demas kein Zeugnis mehr der Gnade Gottes. Er war offenbar wieder verstrickt worden in das frühere Leben und suchte wieder in der Welt seine Sicherheiten. Wir sollen bedenken, dass wir, und so steht es auch in unserem Text, doch nichts von diesen materiellen Gütern in diese Welt hineingebracht haben. Das sollen wir bedenken. Wir haben ja gar nichts mitgebracht. Und wer nichts mitgebracht hat, ja, der kann auch nichts mit rausnehmen. Denn es gehört ihm doch sowieso alles nicht. Er muss doch alles hier lassen. Er wird nichts aus der Welt herausnehmen. So können wir das auch im Prediger 5, Vers 12 und 14 lesen, auch im Psalm 49, 17 bis 18, dass man nicht dem Irrtum anheimfallen soll, zu glauben, man hätte etwas mitgebracht und man hätte ein Anspruchsrecht auf die Dinge, die hier sind. Man hat keinen Anspruch drauf, denn man hat sie doch gar nicht mitgebracht. Und wir werden sie genauso auch wenig rausbringen. Darum können wir gelassen mit ihnen umgehen. Sie gehören uns gar nicht. Ja, das soll dabei gesagt werden. Die Gemeinde Jesu braucht also keine Sicherheit und somit keine übermäßige Beschäftigung mit den sichtbaren Dingen zu suchen. Der unsichtbare Gott wirkt mit der unsichtbaren Führung im Heiligen Geist alles zum Guten und zum Notwendigen im Leben der Seinen. Er weiß ganz genau, dass wir essen und trinken müssen. Er weiß, dass wir eine Erwerbstätigkeit benötigen, dass wir Kleidung brauchen und ein Dach überm Kopf haben müssen. Das weiß er. Und das weiß er nicht nur, sondern er führt uns auch so, dass wir diese notwendigen Dinge haben können, dass wir sie erlangen können, aber dabei beständig in dem Liebes- und Segensauftrag an den Mitmenschen bleiben können. Dass wir nicht abgelenkt werden davon. Er weiß uns, diese Dinge alle zu geben und zugleich aber auch unabhängig davon zu lassen, damit wir dem eigentlichen Auftrag leben können. Es geht also in allem um die Errettung des Nächsten durch Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist Auftrag der Gemeinde Jesu. Damit die Gemeinde nicht in das Sorgen, Klagen und Plagen oder von Unglauben erfüllt wird, verspricht der Herr in Matthäus 6, Vers 33 bis 34, diese rechte Versorgung an jedem, der ihm dieses Eigentumsrecht überlässt und einräumt, zu geben. Diese Versorgung, und zwar zur richtigen Zeit, will er sie übernehmen. Da steht nämlich geschrieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird das andere, und wir dürfen die Worte gar nicht verniedlichen oder unterbewerten, wird euch zufallen. Ich würde es ja als Mensch nicht sagen wollen, so etwas, wenn es nicht Gottes Wort ist. Aber wenn Gott das sagt, habe ich keine Sekunde daran zu zweifeln, dass es so ist, weil er mein Herr ist. Und er verspricht nicht nur was, sondern er tut es auch. Er führt. Und zwar die Absicht ist ja, die Absicht, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, seine Boten in der Welt zu sein. Nicht sorgen zu müssen um diese materielle Welt. Jesus sagt, sorgt nicht für den anderen Morgen, der morgende Tag führt für das seine Sorgen. Es ist ja genug, dass jeder einzelne Tag seine eigene Plage hat. Das Leben im Reich Gottes soll den ersten Platz in der Betrachtung der Kinder Gottes einnehmen, damit wir als Eigentum Jesu unverhindert dem himmlischen Vater dienen können, solange wir auf Erden sind. In 1. Korinther 7, 35 sagt Paulus das ja auch und sagt, ich habe euch so vieles jetzt gesagt, ich sage das ja nicht deswegen, um euch jetzt eine Beschwernis auf den Hals zu legen, sondern dass ihr unverhindert dem Herrn dient. Um das geht es. Der Teufel will ja, dass wir verhindert sind, dem Herrn zu dienen. Aber wir sollen unverhindert dem Herrn dienen dürfen, denn das macht uns froh. Jesus zuerst. Da haben wir noch ein Beispiel, das zitiere ich einfach so aus dem Kopf heraus, von Martha und Maria. Wir wissen, dass Jesus in das Haus nach Bethanien kam und diese Schwestern dort vorzufinden waren und die Martha sich kolossal viel Arbeit machte, um dem Meister vielleicht eine Speise vorzusetzen, ihn zu bewirten. Und Maria, optisch gesehen, gar nichts tat. Sie saß zu den Füßen Jesu und hörte ihm zu, was er sagt. Und als Martha dann sagte, rede doch mal mit ihr, dass sie auch anpacken soll, sagte Jesus diesen bedeutenden Satz. Du, die Maria ist besser dran. Sie hat das bessere Teil erwählt. Du denkst, sie hat das schlechte erwählt, weil sie da an meinen Füßen sitzt und mir zuhört. Das ist in Wahrheit das bessere Teil. Er wollte nicht sagen, Martha, was du tust, ist nun total überflüssig. Aber es ist nicht das Bessere. Das kommt auch noch dran. Aber das Bessere ist, gottselig sein wollen. Jesus zuhören, auf sein Wort eingehen. Und als Paulus das dem Timotheus so schrieb, sagt er, das alles, was ich jetzt gesagt habe mit diesen weltlichen Gütern, fliehe du. Du bist ein Gottesmensch. Fliehe du solchen Dingen. Mach dich nicht gemein damit, mach dich nicht abhängig. Und sage das der Gemeinde, sage das den Gläubigen, sage ihnen, dass sie fleißig sein sollen und willig sein sollen, an ihrer Berufung in Jesus Christus festzuhalten, sich nicht mehr erneut in materielle Lebensvorstellung ziehen zu lassen und materielle Lebensfreuden wieder dem ersten Platz zu geben. Es geht um das Ganze. Es geht um Gott und das Leben in seinem himmlischen Reich. Darum sagt der Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Die anderen ja nicht. Ihr seid es. Hier verstehen wir also diesen Abschnitt im Timotheusbrief für die Gemeinde. Welcher Auftrag und welche Bereitschaft zu diesem Auftrag gegeben ist und wie wir diesen Auftrag, ich sage es mal so, zulassen sollen. Nicht bewerkstelligen können, sondern zulassen sollen durch die Fürsorge Gottes. Da wird alles ganz klein und das Himmelreich wird groß und größer, so wie es ja auch in einem Lied heißt, dass das Kleine wirklich klein wird, nicht? Und das wahre Große auch groß wird.